Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die drei kosmischen Botschaften fortsetzen können. Wir haben heute den Untertitel »Den Schöpfer anbeten«. Um Dinge zu verstehen, braucht man einen Überblick. Wenn man sich auf Details konzentriert, vergisst aber das große Bild, dann kann man sich sehr leicht verirren. Deshalb möchte ich am Anfang dieses Vortrags erstmal wieder ein Gesamtbild geben von dem, wie die Dinge sind, damit wir dann die Details verstehen. So, was haben wir bisher gelernt? Gott ist der Schöpfer. Er ist die Ursache aller Dinge. Er hat Engel und Menschen gemacht, den Adam. Und sie sind gemacht in dem Sinne, wie Gott sie machen wollte, nämlich sie sollten als ein Kanal funktionieren. Das heißt, sie sollten einen Eingang haben, wo sie nehmen sollen, und einen Ausgang, wo sie geben. Und Gott hat das in den zwei Tafeln des Gesetzes festgelegt. Man kann vielleicht den Inhalt des Gesetzes interpretieren. Man kann die 10 Gebote und deren Formulierung missverstehen. Aber man kann nicht missverstehen, dass das Gesetz auf zwei Tafeln geschrieben wurde. Und wenn man versteht, den Menschen und die Funktion des Objekts, dann versteht man auch, warum es zwei Tafeln sind. Und wenn man das verstanden hat, dann macht das Ganze Sinn. So, das ist die Schöpfung Gottes. Warum hat er ein Gesetz gemacht? Er braucht ein Gesetz. Es ist auch ein Kanal, durch welches er alles erhalten kann. Das heißt, ohne Gottes aktives Unterstützen oder Festhalten oder die Funktion unterstützen, würde nichts existieren. Wenn Gott nicht aktiv alles, was er geschaffen hat, unterhalten würde, versorgen würde, würde nichts existieren. So, das ist Gottes Anteil. Er wirkt durch das Gesetz, damit er all das, was er geschaffen hat, auch am Funktionieren erhält. Das ist sein Wirken durch das Gesetz, weil er muss alles erhalten, weil es sich selbst ja nicht erhalten kann und aus sich selbst nicht existieren kann. Er hat aber auch jedem Geschöpf einen Anteil gegeben in dieser Funktion des Gesetzes. Der Mensch oder der Engel, jedes Element wurde für eine Aufgabe gemacht. Und diese Aufgabe ist ja, dem Allgemeinwohl zu dienen. Und um dieses Ziel zu erfüllen, hat der Mensch und auch die Engel, jeder, der mit einem Geist ausgestattet wurde, eine Aufgabe zu tun von seiner Seite aus. So, es gibt also den Anteil Gottes, er wirkt durch das Gesetz, um alles zu erhalten. Und jetzt hat jeder Kanal seinen Auftrag bekommen, um seinen Teil im Gesetz auszuüben, nämlich dass er nimmt, um zu geben. Das ist das, was dem Geschöpf gegeben wurde, im Gesetz zu tun. So, das Gesetz wurde für das Geschöpf gemacht und nicht das Geschöpf für das Gesetz. Wenn es kein Geschöpf gibt, dann braucht es auch kein Gesetz geben, wodurch Gott alles erhält und wodurch sich das Geschöpf selbst steuert. Nur durch Anwendung der Mittel, welche durchs Gesetz umgesetzt werden, kann der Mensch als ein Geschöpf seine Verantwortung wahrnehmen und seinen Zweck erfüllen. Das heißt, er ist da, um selbst das auszuüben im Gesetz, was er tun soll, damit er seinen Zweck erfüllt. Dann, ein Gesetz, welches das Geschöpf und den Menschen unterdrückt, ist nicht göttlichen Ursprungs. So, wenn immer ein Gesetz aufkommt, und wir haben ja diese Gesetze hier auf Erden, und sie sind gegen das Wesen des Menschen, gegen seine Bedürfnisse, dann sind sie nicht göttlichen Ursprungs. Und dies war die Anklage Luzifers an Gott. Er sagte, das Gesetz würde sie einschränken. Wenn sie unabhängig, das heißt Gott, wären, könnten sie effektiver sein. Ein Gesetz, das einschränkt, ist kein göttliches Gesetz. Weil der Jakobus, der Bruder des Herrn sagt in seinem Schreiben, dass das Gesetz der Freiheit es ist. Jakobus Kapitel 2, in dem er deutlich macht, es geht um das Gesetz der Freiheit, nicht um eine Einschränkung. Kapitel 12, also Kapitel 2, Vers 12, also redet und also tut, als die da sollen durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden. So ein Gesetz, das die Freiheit einschränkt, ist ein Anti-Gesetz. Wir alle haben das in unserem Geist, in unserem Verständnis, weil wir ja die Lüge Luzifers in uns tragen, denken wir, ein Gesetz ist einschränkend. Nein, das Gesetz Gottes wurde nie zur Einschränkung, sondern zum Zweck der Funktion, zum Zweck des Erhaltens aller Dinge. Und wenn wir durch die Bibel gehen, Apostel Paulus sagt ganz deutlich, das Gesetz wurde gegeben, damit man lebt. Wo ist da eine Einschränkung? Ein Gesetz, wo der Mensch denkt, dass das Gesetz eine Einschränkung ist, ist ein Irrtum. Kommt nicht aus der Wahrheit, weil in der Wahrheit gibt es die Freiheit. Ja, wir haben Limits, aber keine Einschränkungen. So sind wir und erfüllen das Gesetz, können wir ewig wachsen. Wir können gehen bis an die weitesten Dinge und nie eine Grenze erreichen, wo wir nicht weiter wachsen und an Erkenntnis zunehmen können. So, die Anklage Luzifers, dass das Gesetz einschränkend ist, ist bis heute nicht aus den Köpfen der Christen weggetan worden. Deshalb wollen sie ja auch das Gesetz nicht haben. Deshalb sehen sie im Gesetz eine rote Flagge, was ja so nicht der Wahrheit entspricht. Deshalb, weil die Grenze zwischen Geschöpf und Schöpfer nicht auflösbar ist, das ist auch das, was das Gesetz festlegt, bleibt es ein Geheimnis, wieso Luzifer seine Anhänger und die Menschen ihr Bestreben, diese Grenze aufzulösen, beibehalten. Nicht der Mensch ist begrenzt, sondern die Grenze, das zwischen Ursache und Wirkung, ist eine absolute. Nehmen kann nicht gleich geben sein. Das ist keine Einschränkung. Das ist eine Klarheit, das ist eine Grenze. Der Schöpfer bleibt Schöpfer und das Geschöpf bleibt Geschöpf. Und Luzifer wollte diese Grenze wegtun. Und der Mensch bleibt bis heute in diesem Bestreben, dass er möchte Gott sein. Man will die Grenze, die zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen Ursache und Wirkung existiert, aufheben. Aber die kann nicht aufgehoben werden, weil dann würde nichts mehr funktionieren. So, deshalb brauchen wir den Verstand, um diese Dinge zu wahrzunehmen. Warum kämpft der Mensch, etwas zu erreichen, was eh nicht in seine Sphäre gehört? In seiner Sphäre ist er grenzenlos. Versucht aus seiner Sphäre rauszukommen, begrenzt er sich. Es ist so fantastisch zu sehen. Wir haben in unserem mitmenschlichen Bereich immer diese Idee, wir müssen Grenzen setzen. Der andere muss mich respektieren oder der andere muss das oder jenes. Wer dem anderen eine Grenze setzt, setzt sie niemandem anderen außer sich selbst, weil niemand kann dem anderen eine Grenze setzen. Es ist nicht möglich. So, lasst uns das wahrnehmen und aus dem Bestreben wegkommen, außerhalb unserer Sphäre etwas erreichen zu wollen, weil in dieser Sphäre sind wir grenzenlos. Wer aus der Sphäre raus will, was nicht geht, begrenzt sich immer. Wer einem anderen die Freiheit nimmt, oder vermeintlich nimmt sie sich nur selbst. So, Gott erlaubt dem Luzifer, den Engeln und dem Menschen, seine Kraft zu nutzen im Selbstbetrug, damit man sieht, wohin das Ganze führt. Damit man sieht, wohin das Bestreben führt, aus der eigenen gesetzten Sphäre rauskommen zu wollen, aus der man nicht raus kann, weil es nicht geht. So, weil sie mit Verstand ausgestattete Wesen sind, tragen sie Verantwortung für ihr Tun. Auch wenn der Selbstbetrug sie verführt hat, das heißt, sie sind in den Selbstbetrug hineingefallen, gibt ihnen Gott doch Zeit, die furchtbaren Folgen ihres Handelns zu sehen, um den Selbstbetrug loswerden zu wollen. So, das heißt, ja, der Adam hat sich selbst betrogen und Gott hätte ihn ja im Selbstbetrug lassen können. Wir werden alle geboren mit diesem Selbstbetrug und Gott hätte uns darin lassen sollen und dann könnten wir eh nicht leben, weil wir können ja nicht außerhalb unserer Sphäre existieren. So, jetzt hat er aber einen Plan gemacht, um uns zu erlösen, um uns aus dem Selbstbetrug rauszuholen. Und wenn jemand das ablehnt, dann trägt er Verantwortung, dass er bleiben möchte im Irrtum seines Herzens. So, Gott hat einen Ausweg geschaffen, auch wenn der Mensch sich selbst betrogen hat und auch Luzifer, Gott gibt ihnen Zeit nachzudenken, zu sehen, ob das, was sie da denken und an Informationen über sich haben, stimmt oder nicht stimmt. Und wenn sie sehen, dass es gegen jeglichen Verstand ist, gegen alles, was das Gesetz zeigt und erlaubt, und sie wollen dann dennoch das Ganze nicht einsehen, dann tragen sie volle Verantwortung, dass sie im Irrtum geblieben sind, nicht, dass sie ihn hatten. In diesem ganzen Prozess dieses Gerichtes ist das ganze Universum eingeschlossen, weil die Grundlage, auf welcher alles funktioniert, in Frage gestellt wurde und damit Gott angeklagt. Deshalb geht es nicht nur um uns, es geht nicht nur um die Engel, es geht um alle Wesen, die mit Moral ausgestattet sind in diesem Universum. Und bevor die 6000 Jahre der Untersuchungsphase zu Ende sind, der Zeit, die Gott gegeben hat, werden alle zurzeit lebenden Menschen aufgerufen, den Irrtum und seine Folgen zu sehen. Das heißt, bevor alles zu Ende ist, macht Gott nochmal eine außergewöhnliche Anstrengung, um jedem Menschen die Augen zu öffnen. Weil sie müssen es sehen, um das Angebot Gottes der Befreiung vom Selbstbetrug und von der Selbstzerstörung anzunehmen, um wieder in den selbstlosen Kreislauf des Universums integriert zu werden. Gott möchte ein Ende schaffen dieses Irrtums, dieses verstopften Kanals, der um sich selber sich dreht. Er hat die Zeit festgelegt, bis dass jeder zu dieser Erkenntnis kommen kann. Und um dann wieder, wenn er den Irrtum einsieht und die Gabe Gottes annimmt, frei zu sein und wieder integriert zu werden in dieses, in das, ja, Gemach, sage ich mal, des Universums und dort seinen Teil zum Allgemeinwohl beitragen kann. Um dieses Angebot geht es im ewigen Evangelium, verkündigt durch die drei Engel. Sie sind sozusagen die letzte Botschaft. Sie sind das letzte Licht, das Gott schickt. Und da wir gesehen haben, dass es ein maximales Licht ist, damit jeder Mensch keine Entschuldigung hat, dass er im Selbstbetrug geblieben ist. So, das Gericht begann mit dem Aufruhr Satans, wir wissen das, und es geht nach dem Fall Adams über insgesamt 7000 Jahre. 4000 Jahre bis zum ersten Kommen Christi und zum Kreuz und dann nochmal 2000 Jahre, bis Jesus wiederkommt. Und nach der Wiederkunft Jesu nochmal 1000 Jahre, bis dann die Vollstreckung des Gerichtes stattfindet. So, wir haben die Verhandlungsphase über knapp 6000 Jahre und wir haben die Vollstreckungsphase danach. So, alles entscheidet sich natürlich in der Verhandlungsphase. Die Vollstreckungsphase ist nur eine Wirkung dessen, was verhandelt wurde. Und wir befinden uns in der letzten Phase dieser Verhandlungen und wir bekommen die Möglichkeit, aus dem Betrug, in den wir hineingeboren sind, für den wir nichts können, herauszukommen. Wir wissen, dass diese Verhandlungsphase einen Zweck hat. Wir haben gesehen, Gott ist der Angeklagte, die Geschöpfe, Engel und Menschen klagen Gott an und der Rest der Wesen im Universum nehmen teil an diesem Gericht, weil sie müssen die Zeugen sein, was jetzt stimmt. Und was soll jetzt gezeigt werden? Ankläger und Angeklagte sollen durch ihr Tun beweisen, wer Recht hat. Durch Tun kann man immer sehen, wer Recht hat. Und ich finde das ja eine faire Gerichtsphase, eine faire Verhandlung. Jeder beweist durch sein Tun, wo das Recht ist. So, Gott bietet den Anklägern an, ihren Irrtum anhand ihres Handelns zu erkennen. Er arbeitet, er wirkt, er kann aber nur durch den Verstand wirken und appellieren an das, was möglich ist und nicht möglich ist. Gott schafft einen Ausweg aus dem Irrtum für den Menschen, hat eine Lösung geschaffen. Er tut etwas, er ist aktiv, um dem Verirrten zu helfen. Und weil er das alles getan hat, trägt jeder Einzelne die Verantwortung, ob er das Angebot Gottes annimmt oder ablehnt. So, ich denke, das ist eine sehr faire Verhandlungsphase, sehr klar machend, weil es offensichtlich wird für jeden, der eine Fähigkeit hat zu sehen und Moral zu haben, wer hat denn Recht durch sein Tun? Wer ist denn für das Leben und wer ist gegen das Leben? Schauen wir uns das Werk Gottes für den Menschen noch einmal an. Ich gehe nur ganz rapide durch, weil wir haben das ja schon studiert, aber einfach um den großen Zusammenhang nicht zu verlieren. So, um den Menschen zu retten, zeugt Gott seinen Menschensohn in der Maria. Er radiert ihn zu seiner Gottheit und Jesus ist entsprechend dem Erbgesetz als Mensch 50% Geist und Körper von seinem Vater und 50% Geist und Körper von seiner Mutter. Er erbt von seinem Vater die Wahrheit, durch die er sich im Moment der Zeugung an den Vater bindet. Er erfüllt dadurch das Gesetz, er bleibt in dieser Verbindung und beweist, dass niemand ihn dazu bringen konnte, sich selbst zu täuschen, er könnte Gott sein, obwohl er im Hintergrund ja Gott war. So als Mensch bleibt Jesus immer ein Kind, ein Geschöpf. Und er kämpft in sich selbst, um das Problem aus dem Geist des Menschen zu entfernen. Am Kreuz ist das dann vollbracht und er stirbt. Der ganze Mensch muss sterben, weil das Verwesliche kann nicht anziehen, das Unverwesliche. Und er kommt, ohne die Verwesung zu sehen, aus dem Grab hervor, als erstgeborener Sohn Gottes. Er ist Gottes neue Kreatur, der zweite Adam. Er ist das ewige Leben, das Gott allen Menschen zur Verfügung stellt. So gemacht ist die Erlösung. Aber da jeder ein Individuum ist, muss jeder diese Erlösung selbst für sich aufnehmen und sie umsetzen. Das ist der Anteil des Menschen. Für den kann Gott nichts. So, er tut es, er beweist vor dem ganzen Universum, dass er alles gegeben hat. Alles, was möglich war von seiner Seite, hat er eine ewige Erlösung für den Menschen geschaffen. Und es hat ihn alles gekostet, aber es tut ihm nicht weh, wenn er nur einen von uns überzeugen kann, dass er lieber ist und gerecht ist und dass so, wie er uns ursprünglich geschaffen hat, richtig war und nicht falsch. Jetzt ist es aber der Anteil des Menschen. Nur er kann diese Erlösung, die Gott geschaffen hat, in sein Leben aufnehmen. Das Angebot Gottes muss durch den Glauben vom Individuum aufgenommen werden. Und er muss dafür, damit er das aufnimmt, muss er zuerst seinen Innenzustand des Selbstbetrugs erkennen, um ihn aufgeben zu können. Wenn er das nicht erkennt, kann ihm niemand helfen. Dann bleibt er in dem Zustand, in dem er geboren ist. Aber Gott wird im Gericht zeigen, am Ende, dass es keinen gibt, wo er nicht zu dem Maße, wie der Mensch es verstehen konnte, gebracht hat, dass er es erkennt. Und wenn er verloren geht, dann hat er das abgelehnt. Und er wird dann beweisen, an welcher Stelle der Mensch dieses Angebot Gottes abgelehnt hat. Aber nimmt es an, dann geht er ans Kreuz, lässt den Irrtum los und bekommt ein neues Leben, den neuen Menschen, wird ein Kind Gottes. Das ist das, was des Menschen Anteil ist. Und jetzt schickt Gott durch die drei Engel, und wir studieren ja immer noch den ersten, diese Botschaft an die ganze Welt. Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern, und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit oder die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. So, wir haben uns mit dem Gott zu fürchten, die Ehre zu geben, mit dem Gericht beschäftigt, und jetzt haben wir noch den Anteil der Anbetung zu schauen. Aber bevor wir den schauen, wollen wir dennoch uns nochmal erinnern, was es bedeutet, Gott zu fürchten. Und das ist natürlich nur möglich, wenn wir unter der Gnade sind. Das heißt, wenn Gott nicht die Gnade gegeben hätte, könnten wir nie verstehen unseren Irrtum, wir könnten die Dinge nicht begreifen. Unter der Gnade, in der wir leben, bringt Gott durch seinen König Salomo uns eine große Weisheit über die Furcht Gottes. Und nicht nur bei ihm, sondern durch die ganze Schrift. Aber er hat sich ja besonders mit diesen Dingen beschäftigt und deshalb hat er sie auch niedergeschrieben. Er sagt, des Herrn Furcht ist Anfang der Erkenntnis. Und jetzt ist das natürlich interessant, dass er nicht kommt und sagt, des Herrn Furcht ist Angst zu haben vor Gott, sondern es ist der Anfang der Erkenntnis. Und ich stelle hier die Frage: Welcher Erkenntnis? Welche Erkenntnis? Es ist natürlich die Erkenntnis über den Menschen. Dann sagt er, darum, dass sie hassten die Lehre und wollten des Herrn Furcht nicht haben. Kapitel 1, 29. So, was hassten sie? Sie hassten die Lehre und wollten des Herrn Furcht nicht haben. So, welche Lehre hassen die Menschen? Welches ist das, was der Mensch komplett ignoriert? Es ist die Lehre des Gesetzes und der Selbsterkenntnis. So, wieso kennen wir das Gesetz nicht? Und wieso kennen wir uns selbst nicht? So, Gott zu fürchten, ist Erkenntnis der Realität, unser eigenes Wesen wahrzunehmen und die Funktionen, wie wir funktionieren. Da sagt in Kapitel 8, 13, die Furcht des Herrn hasst das Arge, die Hoffart, den Hochmut und bösen Weg. Und ich bin Feind, dem verkehrten Mund. Hier sieht man, dass die Furcht des Herrn, dass diese Erkenntnis ablehnt das, was ein Antibedürfnis des Menschen ist. So, die Furcht des Herrn kennt den Selbstbetrug des Herzens und hasst ihn. Weil aus diesem Selbstbetrug kommt das Böse, so die Hoffart, der Hochmut, ist ja nichts anderes als unsere Motivation von Stolz und Egoismus. Ja? Und er ist Feind dem verkehrten Mund. Ist ein völliger Feind dem verkehrten Mund. So, hier ist es wichtig zu erkennen, die Furcht Gottes hat nichts mit Ehrfurcht zu tun, wie die Christenheit es versucht auszulegen. Nein, sie hat etwas mit Erkenntnis zu tun. Wieso? Weil der Geist lebt ja von Erkenntnis. Und jetzt verstehen wir auch, warum Gott den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in den Garten setzte. Gott wollte den Menschen vor einer Erkenntnis schützen, die ihn tötet. Ihr müsst ja verstehen, wenn Information Leben oder Gift ist, dann, wenn der Mensch eine Information aufnimmt in seinem Geist, die Gift ist, muss er daran sterben. So, das heißt, er wollte den Menschen vor der Erkenntnis des Bösen bewahren. Das heißt, die Aufnahme einer falschen Erkenntnis führt automatisch zur Selbstzerstörung des Menschen. Deshalb ist die Furcht des Herrn eine Frage der wahren Erkenntnis. Sehe ich die Wahrheit oder sehe ich sie nicht? Weil im ganzen Konflikt zwischen Gut und Böse geht es um Erkenntnis, weil der Geist kann von nichts anderem leben und von nichts anderem existieren, mit nichts anderes funktionieren, außer mit dem, was er selbst erkennt. Eine falsche Erkenntnis führt den Geist zum Tod, weil er steuert sich ja selbst. Und er nimmt jetzt eine falsche Erkenntnis auf, die führt ihn, dass er sich selbst kaputt macht. Die führt zum Tod, weil er lebt von der Erkenntnis. Deshalb hat Gott an diesem Baum es so schön erklärt. Und je mehr ich das begreife, umso schöner wird's, zu sehen, wie alles zusammenpasst. Die Erkenntnis, die wir haben, entweder führt sie zum Leben oder zum Tod. Und die falsche Erkenntnis über die Dinge, über uns selbst, über das Gesetz, führt unweigerlich, das heißt, es kann nichts es stoppen, zur Selbstzerstörung, weil wir von der Wahrheit leben. Und wenn wir was aufnehmen, was unwahr ist, denken aber, es ist wahr, führt es zur Zerstörung. Und das sehe ich jeden Tag in meiner Praxis. Der Mensch hat eine Erkenntnis, die ihn tötet, weil es die falsche Erkenntnis ist, weil er Dinge glaubt, die nicht sind und die nicht stimmen. Er hat eine Information über sich, die nicht stimmt. Und die muss er erstmal sehen, dass sie nicht stimmt. Deshalb ist die Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnis. Und ich sicherlich möchte hier noch hinzufügen, der wahren Erkenntnis. Und da ja Salomo von dem ausgeht, was es geht ja um die wahre Erkenntnis, so ist die Furcht des Herrn der Anfang der Wahrheit, der Erkenntnis der Wahrheit. Weil nur durch die Erkenntnis der Wahrheit gibt es einen Ausweg. Nur wenn wir sehen, dass die Erkenntnis, die wir angeboren haben, das Fehlverständnis unseres Selbst uns tötet, dann werden wir etwas unternehmen, um dagegen vorzugehen. So, die Furcht Gottes hat damit zu tun, dass wir erkennen die Wahrheit. Weil im Irrtum zu bleiben, bedeutet unweigerlich die Selbstzerstörung. Unweigerlich. Weil wir leben ja von der Wahrheit. Und wir nehmen die Lüge auf, oder wir denken durch einen lügenhaften Prozess, dass wir Gott sind, alle Dinge, ist es doch klar, dass wir daran kaputt gehen müssen. So, Gott die Ehre zu geben, ist ganz deutlich, alles in seinem Auftrag zu tun, in völligem Einklang mit seinem Willen zu sein. Mein Wille ist gleich mit seinem Willen. Wir haben keine Uneinigkeiten unter uns. Wir sind eins. Gott die Ehre zu geben, ist anzuerkennen, dass alles, was man tut oder getan hat, von ihm kommt. Das heißt, nur aus seinen Mitteln, seiner Kraft, seiner Weisheit konnte meine Fähigkeit ausgeübt werden, etwas zu tun. So, wir geben Gott die Ehre, weil wir leben. Aus ihm und für ihn. Wir sind uns bewusst, dass alle Fähigkeiten, die wir haben, uns gegeben worden sind, damit wir etwas Gutes tun. Wir haben nur keine Mittel dafür. Was bedeutet es jetzt, Gott anzubeten? Gott anzubeten ist, zu wissen, dass man sein Geschöpf ist. Man braucht Identität, man braucht den Ursprung. Wir sind seine Kinder. Gott anzubeten ist, sich bewusst sein, dass man als Geschöpf zwar wunderbare Fähigkeiten hat, aber die Mittel zur Ausübung der Aufgabe nicht selbst herstellen kann. Als ich vor kurzem im Ausland war und Vorträge gehalten hat, dann kam eine Glaubensschwester zu mir und sagte, jetzt habe ich verstanden, dass ich nichts bin. Dann habe ich gesagt, das ist ein falsches Verständnis. Durch den Irrtum definiert sich der Mensch durch sein Haben. Und wenn man ihm klar macht, dass er nichts hat, was ihm gehört, denkt er, er ist nichts. Das heißt, er ist nicht ein wunderbares Wesen. Nein, wir sind ein wunderbares Wesen, mit außergewöhnlichen Fähigkeiten ausgestattet. Gott hat uns das so gemacht. Wir definieren uns nicht durch was wir haben oder sind, sondern durch das, was wir tun. Deshalb ist Gott die Ehre zu geben, unser Handeln. Uns fehlt nur der Sprit sozusagen. Wir sind ein wunderbares, gemachtes Fahrzeug oder ja, S-Klasse Mercedes oder was auch immer ihr nehmen wollt für einen Vergleich. Nur der Sprit fehlt uns. Aber den gibt uns Gott zur Verfügung. Wir können ihn nehmen und perfekt unsere Aufgabe erfüllen. So, Gott anzubeten ist zu wissen, der Sprit, mit dem ich funktioniere, muss ich durch Anbetung von ihm holen. Das ist die Anbetung, weil ich kann sonst nicht funktionieren, egal wie wunderbar ich geschaffen bin, ohne Sprit, ohne die Mittel, die ich brauche, damit ich fahren kann, ist es nicht möglich. Und das ist Anbetung. Anbetung ist tanken, wenn man so will, mit dem Vergleich des Autos. Anbetung ist aufnehmen, damit ich fahren kann. Ja? Und alles, was ich tue, tue ich ja dann durch das, was ich von Gott aufgenommen habe. Und da unser Geist ständig in Verbindung mit Gott sein muss, um zu funktionieren, muss ich wissen, dass ich immer auf geistiger Ebene von Gott allein abhängig bin. Das heißt, ich steuere mich nach ihm, weil mein Geist braucht ständig einen Maßstab, nach dem er sich richtet. Und er braucht eine ständige Verbindung zu seiner Quelle. So, Gott anzubeten ist, ständig mit ihm verbunden zu sein. Aber nicht um der Verbindung willen, sondern um der Notwendigkeit des Tuns willen, wozu ich geschaffen worden bin. So, ich muss also in einer Steckdose sein, ich muss mich an etwas binden, damit ich funktionieren kann, um meine Aufgabe zu erfüllen. Deshalb ist das ist Anbeten nicht Ziel des Lebens. Anbeten ist nur eine Notwendigkeit des Lebens, damit man sein Ziel erfüllen kann. Im Irrtum macht der Mensch auch aus der Anbetung Ziel, was es nicht ist. Unsere Beziehung zu Gott, unsere Bindung an ihn, die Aufnahme der Information, die wir brauchen, um unser Leben und unseren Zweck zu erfüllen, ist ein Mittel und kein Zweck. Ich kann nicht anders. Ich muss meine Mittel nehmen. Aber ich wurde nicht um der Mittel willen geschaffen, sondern ich wurde geschaffen, damit etwas ich damit tue. So Gott anzubeten, ist nichts anderes, als von ihm abhängig zu sein, um die Aufgabe zu erfüllen, zu der man gemacht wurde. Sie ist nicht ein Liebesgetuschel, wie so manche Christen das glauben. Es ist keine emotionale Geschichte, wo man sich wohlfühlen kann. Nein, sie ist etwas, wovon man sich nicht ablassen kann. Natürlich gibt es in all dem, was wir tun, Freude. Auch das Anbeten muss Freude sein, weil sonst ist es ja eine Last. Und es kann ja keine Last sein. Es ist die Notwendigkeit, ständig aufzunehmen, damit man ständig gibt. Aber es muss in allem uns erfüllen. Aber nicht in einer Weise, wie manchmal denkt man, die Beziehung muss im Vordergrund sein. Nein, die Beziehung ist und bleibt immer ein Mittel und kein Zweck. So fassen wir alles zusammen, was wir in dieser ersten Botschaft dieses Engels verstanden haben. Gott zu fürchten bedeutet, ihn und sich selbst zu erkennen. Gott zu erkennen, sagt die Schrift, ist Leben. Jesus sagt es in Johannes 17, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den Sohn, den du gesandt hast, erkennen. So, Gott zu fürchten bedeutet nicht Angst, sondern Erkenntnis. Erkenntnis unseres Wesens. Erkenntnis, dass ich weiß, wo ich Gas gebe und wo ich auf die Bremse drücke. Zu wissen, das alles macht keine Angst. Wahre Erkenntnis kann und wird nie Angst produzieren. Aber da wir in einem verkehrten Wesen sind, muss Gott uns mit Dingen begegnen, wo wir verstehen. Eine falsche Erkenntnis führt zu Angst. Eine wahre Erkenntnis zeigt dir deine Sphäre, zeigt dir, wo du handeln kannst. Sie führt nie zur Angst. Gott zu fürchten bedeutet, die wahre Erkenntnis zu haben. Das ist doch schön zu wissen. Die Wahrheit wird uns alle frei machen. Die Wahrheit über uns selbst und die Freiheit über Gott, so wie uns Jesus das so deutlich gemacht hat. Gott die Ehre zu geben, ist alles in seinem Auftrag zu tun. Er hat uns ja geschaffen zu einem Zweck. Und wenn ich meinen Zweck, wozu ich geschaffen bin, erfülle, dann gebe ich Gott dadurch die Ehre. Zum Zweck, wo er uns geschaffen hat, zu leben, ist Gott die Ehre geben. Ihn zu fürchten ist Erkenntnis. Ihm die Ehre zu geben ist, den Zweck, zu dem wir geschaffen sind, zu leben. Und Gott anzubeten, ist bewusst von ihm abhängig zu sein und alles von ihm nehmen. Das bedeutet, das Gesetz erfüllen. So, Gott anzubeten ist nichts anderes als die Erfüllung des Gesetzes, in kompletter Abhängigkeit von ihm alles zu tun. So, ihr seht, wie die Dinge schön zusammenpassen und ein wunderbares Gesamtbild ergeben. Ich brauche zunächst die Information, die Erkenntnis. Dann habe ich einen Auftrag bekommen und den tue ich ausführen zu Gottes Ehre, weil er gibt mir ja den Auftrag. Und ich tue es aus ihm heraus und für ihn und damit erfülle ich das Gesetz. Das muss unseren Verstand überzeugen. Und das bietet Gott allen Menschen an. In diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte muss jeder Mensch erkennen, wer er ist. Er muss sehen, zu welchen Ehre lebt er. Weil wenn ich nicht den Auftrag erfülle, den mir Gott gegeben hat, habe ich auch keine Befriedigung. Dann ist der Mensch rastlos. Nur im Tun und Erfüllen des Zwecks liegt der Frieden und die Freiheit. Und anzubeten bedeutet nicht eine religiöse Handlung in der Kirche. Das ist nicht Anbetung. Das ist auch nicht, was die Bibel sagt, Gottesdienst ist. Nein, das gehört zu einem, in einem gewissen Rahmen dazu. Wir werden auch sehen, wenn wir das nächste Mal über das sprechen, was den Sabbat und die Erkenntnis darüber ausmacht, dann müssen wir verstehen, aha, so ist das gemeint. Gott anzubeten ist keine religiöse Handlung. Gott anzubeten ist ein beständiges Bewusstsein der Abhängigkeit von ihm und sich nach ihm zu orientieren, weil eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Eine andere Tankstelle für unseren Geist gibt es in diesem Universum nicht. Aber er ist ja eine gute Tankstelle. Er hat alles, was wir brauchen. Und wir können uneingeschränkt alles von dort nehmen, um es umzusetzen zum Wohl dessen, was Gott gemacht hat im Gesamten. So, ich finde das sehr schön und fantastisch, dass wir diese Dinge begreifen können. Und unser Verstand davon überzeugt sein muss, dass so es gut ist, dass es mich dadurch erfüllt und dass es ich eine Ewigkeit so leben will. In der wahren Erkenntnis, im Zweck, wozu ich geschaffen wurde, erfüllend das Gesetz, dass ich alles von Gott nehme, uneingeschränkt und ausüben kann, weil so hat er alles gemacht. Und so ist es gut. Und so gefällt es auch mir. Ich hoffe, dir auch.